Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 51.
Rahman Jamal.
Alter.
54.
Ich lebe in?
In Paderborn, Schloss Neuhaus.
Bei Twitter bin ich?
Auch Rahman Jamal.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
10. Ich fühle mich ausgeglichen.
Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
Menschen zu verstehen. Und zwar nicht nur über die Sprache, sondern auch über andere Sinnesorgane und über die Wahrnehmung.
Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
Die momentane Situation, die ein bisschen ungewiss ist, die macht mich nicht wahnsinnig, sondern die macht mich ein bisschen traurig und nachdenklich. Und ich denke über die Situation der Menschheit sehr intensiv nach zurzeit.
Politik ist?
Manchmal zu viel heiße Luft, wenig Taten und wenig Aktionen, zu viel Diskussionen. Ich hätte es lieber gerne, dass die Politiker besser oder schneller anpacken, als zu viel debattieren und diskutieren.
Musik ist?
Berührt die Seele. Ich liebe Musik.
Danach riecht meine Kindheit.
Meine Kindheit habe ich in unterschiedlichen Kulturen und Ländern verbracht. Und es riecht unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land ich war. Aber eine tolle Kindheit.
Ja. Darauf bin ich richtig stolz.
Dass ich mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen bin und konnte dann die Sprache zu Fuß lernen. Und irgendwann konnte ich das dann einigermaßen und konnte mich einfach in Deutsch oder auf Deutsch gut artikulieren, was am Anfang nicht einfach war.
Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich...
Ich glaube, wir sollten weniger uns gegenseitig runtermachen, sondern uns mehr aufbauen gegenseitig und uns gegenseitig mehr berühren. Ich kann die Menschen jetzt nicht ändern. Aber das würde ich gerne auf Twitter sehen und nicht unter Pseudonym gegenseitig sich runterzumachen. Das finde ich nicht gut.
Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben?
Eigentlich gar nichts.
Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
Also ich mache diese Trennung eigentlich gar nicht zwischen Körper und Geist, sondern das ist für mich alles eins. Und es geht ineinander über. Die Grenze zwischen Körper und Geist existiert für mich eigentlich nicht.
Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort...
Ich würde jetzt in so einem Alterspflegeheim gehen und gucken, was da gebraucht wird und das einfach verteilen oder was besorgen oder sowas würde ich gerne machen.
Mein erster Kuss war...
Das war mit 24.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Ich glaube, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und das ist schon super genug.
Diese Person denkt gerade an mich.
Es sind viele, die vielleicht an mich denken und es sind auch viele, an die ich jetzt gerade denke. Das heißt, schwierig jetzt eine Auswahl zu treffen.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich?
Ich bin ein bisschen wasserscheu. Ich habe zwar einen DLRG-Schein von der Feuerwehr, aber ich gehe sehr ungern ins Wasser schwimmen, weil es immer kalt ist. Wenn ich mutiger wäre, würde ich gerne ins kalte Wasser springen.
Das schönste Kompliment ist für mich,
wenn jemand sich berührt fühlt, innerlich als äußerlich, also ganzheitlich mehr.
Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
Meine Kindheit, die war schön in den unterschiedlichen Ländern und Sprachen und Kulturen. Das würde ich gerne nochmal besuchen heute und mal schauen, die Erinnerungen, die ich habe, ob die... Ja, deckungsgleich ist mit den Orten, wo ich aufgewachsen bin. Das würde ich gerne nochmal tun.
Das werde ich nie vergessen.
Also das Leben ist einfach zu schön. Im Augenblick zu Augenblick, könnte ich jetzt gar nichts rauspicken, was ich nicht vergessen könnte. Das ist alles irgendwie einmalig, was wir erleben im Leben. Insofern würde ich gerne nichts vergessen.
Beste Schimpfwort ever.
Und da bin ich ganz schlecht in Schimpfwort. Ich bin da nicht sehr gut. Ich habe mir eins mal aufgeschnappt, ohne genau am Anfang zu wissen, was es ist. Und jetzt verwende ich das hin und wieder. Und zwar Sumpfnulpe.
Rahman, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt Jetzt.
Hallo Christina.
Hi. Ach, wir beide, wir haben hier schon ein bisschen was erlebt jetzt gerade. Wir hatten ein paar technische Probleme.
Mhm.
Aber wir haben uns gefunden und eigentlich hätten wir uns ja eh in echt getroffen, also face to face, und waren jetzt auch gar nicht so sicher, ob das so klappt, ohne Augenkontakt heute miteinander zu reden, ne?
Genau, genau. Und aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich glaube, das wird gut klappen.
Ich auch. Wir haben ja kurz bevor wir losgelegt haben, haben wir kurz einmal ein Videotelefonat geführt. Mhm. Und du hast mir erzählt, dass du auch oft, wenn du unterwegs bist, beruflich im Flugzeug, oft angesprochen wirst, was du so machst, was du so tust. Würden wir uns jetzt vorstellen, wir würden nebeneinander im Flugzeug sitzen. Was würdest du mir von dir erzählen, wenn ich sagen würde, hey, ich bin Christina, ich bin 42, ich komme aus Bielefeld, wer bist denn du?
Das wäre eigentlich dann geradeaus, weil normalerweise werde ich meistens auf Englisch angesprochen.
Okay.
Und natürlich antworte ich dann auf Englisch weiter und irgendwann stellt sich dann heraus, wenn derjenige nicht weiterkommt und ein deutsches Wort sucht, dann helfe ich ihm natürlich auf Deutsch. Und dann fangen wir wieder von vorne an.
Warum wirst du automatisch auf Englisch angesprochen? Hast du da für dich eine Theorie?
Ich glaube, das ist das Aussehen. Und mittlerweile passiert mir das so oft, dass es einfach amüsant ist für mich. Und ich finde, das führt nach diesem ersten, sagen wir mal, nicht Missverständnis, sondern einen holprigen Start, führt es dann nachher zu einem viel, viel intensiveren Gespräch. Das ist sozusagen so ein Icebreaker wahrscheinlich. So auf eine ganz interessante Weise. Ne?
Okay, wie gestaltet sich das dann?
Ja, und dann, das ist immer sehr amüsant, und dann sagt derjenige, oh, das tut mir leid, also ich spreche ja sehr gut Deutsch oder du sprichst sehr gut Deutsch. Und dann sage ich, ja, danke, du auch. dann sagt derjenige meistens, oh, das habe ich nicht so gemeint. Und dann sage ich, ja, ich auch nicht. Dann sage ich, okay, wir fangen wieder von vorne an. Und dann amüsiert man sich so stark, dass danach natürlich alles ganz anders dann läuft. Ne? Das ist immer meistens ein ganz tolles Gespräch danach. Ne?
Okay, also du nimmst es mit Humor, ja,
absolut,
dann?
Absolut, absolut. Ja, okay. Ja. Ich meine, passiert mir ja auch, wenn ich einen Chinesen sehe, den spreche ich auch auf Englisch an und der antwortet natürlich irgendwie oft auf Bayerisch oder so, dann geht's mir genau.
Okay, du hast ja direkt auch im Fragebogen gesagt, worauf du sehr stolz bist. Du bist mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen, hast die Sprache dann zu Fuß gelernt, hast du eben gesagt.
Genau.
Vielleicht nimmst du mich einmal zurück. Wo bist du geboren? Du hast gesagt, du bist in vielen Ländern aufgewachsen.
Genau.
Also was kannst du mir erzählen?
Ja, super. Also ich bin, jetzt sind wir wieder im Flugzeug, ne?
Ja, genau. Wir sitzen im Flugzeug, wir haben einen Tomatensaft und Chips und ich frage dich, erzähl mir von deiner Geschichte.
Genau, also ich bin in Burma geboren, im heutigen Myanmar, in der Hauptstadt von Burma, Rangoon. Bin relativ früh von Burma nach Bangladesch, als Burma sozialistisch wurde, und von Bangladesch nach Pakistan. Das ist immer so einige Jahre. Ja, ne? Also ich habe in 3 Ländern meine Kindheit verbracht.
Burma. Woran lag das, dass es so viele Länder waren?
Also Burma wurde sozialistisch. Mein Vater war dort Journalist und der hat natürlich dann Burma verlassen, weil ein Journalist schreibt ja nicht, was man ihm sagt, sondern schreibt ja frei. Er hat also Burma verlassen und in Bangladesch hat mir dann den Krieg erlebt, 71, den Bürgerkrieg. Und dann sind wir nach Pakistan. Die Situationen waren dort immer sehr instabil. Und mein Vater, meine Eltern oder meine Mutter, die wollten immer sicherstellen, dass wir eine gute Bildung bekommen. Das war deren einziges Ziel, wenn man so will. Und mein Vater, weil er Journalist war, fand Deutschland oder das Bildungssystem vom Hörensagen, ne? Ich meine, damals gab es ja kein Internet, nichts, sondern er hatte das Gefühl, dass das Bildungssystem ganz toll ist. Und so sind wir in Paderborn gelandet.
Oh, ausgerechnet Paderborn.
Genau. Und zwar der Grund dafür war, und zwar ein Sennelager, wo die britische Armee dort ist. Und es gab dort eine englische Schule. Und dort sind wir die ersten 6 Monate auch zur Schule gegangen, bis wir dann in die deutsche Schule dann gewechselt haben. Und da war ich in der 6. Klasse und konnte kein Wort Deutsch.
Und wie viele wart ihr? Also, deine Eltern, du, wie viele Geschwister hast du?
2 Schwestern habe ich. Und beide, also die eine ist ein bisschen jünger und die andere ist ein bisschen älter. Und wir sind zu dritt dann in die Schule und konnten also alle 3 kein Wort Deutsch.
Was schon eine wirklich krasse Situation ist, ne?
Krass. Aber meine Eltern haben uns alles gegeben. Ne? Also das war unser Startkapital, wenn du so willst. Dass die einfach dran geblieben sind und dass wir nicht aufgegeben haben und haben also weitergemacht. Ich habe also in der Hauptschule angefangen, in der 6. Klasse und habe dann später dann nach der 10. Klasse aufs Gymnasium gewechselt. War aber eine sehr holprige Zeit und irgendwann konnte ich dann Deutsch einigermaßen und es wurde dann mit der Zeit immer besser. Und darauf bin ich halt stolz.
Ja, völlig zu Recht. Aber vielleicht können wir noch mal ein Stückchen zurückgehen, weil ich mir vorstelle, bis zu seinem 10. Lebensjahr in 3 verschiedenen Ländern zu leben, in wirklich schwierigen Situationen, in Gefährdungssituationen zu leben. Was macht es mit einem Kind? Du hast im Fragebogen gesagt, du hattest eine glückliche, eine schöne Kindheit. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, es gab natürlich sehr viel Unruhe um uns herum, aber meine Eltern haben uns, sie haben eine Art, uns so dermaßen so in Schutz zu nehmen oder so viel Geborgenheit zu bieten, dass uns das eigentlich nicht auffällt, ja. Mhm. Obwohl man dann alles Mögliche mitbekommen hat und das hat mich auch sehr geprägt. Also eine Sache, die mich sehr geprägt hat, ist, als wir nach Deutschland kamen, dass Dinge hier selbstverständlich sind, waren dort nicht selbstverständlich. Ne? Mhm. Wasserhahn aufgedreht hat, kam Wasser raus oder Lichtschalter betätigt hat, dann kam Licht, das war so nicht. Ne? Und deshalb bin ich auch Ingenieur geworden, weil ich dazu was beitragen wollte. Zwischen Entwicklungsländern und dem Entwicklungsland und auch die Bürgerkriege und so weiter, das prägt natürlich sehr, sehr, sehr stark. Aber auf der anderen Seite hatten wir ein stabiles Fundament vom Elternhaus hier, dass sie einfach aufgepasst haben. Die haben wirklich alles gegeben, ne? Dass es nicht tiefere, sagen wir mal, Schäden hinterlassen hat.
Heißt also, sie haben euch wirklich richtig, richtig gehend beschützt mit Liebe, mit körperlichem Schutz wahrscheinlich auch.
Genau. Und in Deutschland, es war auch denen nicht so klar, dass wir jetzt auf einmal jetzt Deutsch lernen müssen. Also sie hatten zwar die richtige Intention, aber die praktischen Stolpersteine, das war denen natürlich nicht bewusst. Aber es hat gut geklappt, würde man sagen. Aber es war ein steiniger Weg. Und das hätte genauso schief gehen können. Ne? Weil man, wenn man in der 6. Klasse ist und man versteht wirklich gar nichts, ja. Mhm. Auch im Mathematikunterricht kann man die 3 Sätze nicht lösen, ja. Die Technikfragen. Ja. Und das ist dann schon sehr frustrierend. Ne? Aber es ist, wie gesagt, das hat irgendwie hingehauen und meine Eltern sind ganz stolz drauf. Wir natürlich auch, dass wir das irgendwie geschafft haben. Und die ganze Thematik Integration kannten wir gar nicht damals. Ne? Es gab das Thema gar nicht. Und wenn mich heute fragt, wie war das so mit der Integration, dann könnte ich eigentlich gar nicht darauf antworten. Sondern nur sagen, ja, ich war während der Woche, während der Schulzeit in Feuerwehr, bei der Feuerwehr oder im Handballverein. Und das war wahrscheinlich die Integration. Praktisch gelebte, ohne jetzt genau zu wissen, ne?
Ohne sie zu definieren und du hast gerade gesagt, das hat halt irgendwie so geklappt. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin 10, ich lebe, komme aus Deutschland, komme nach Burma, es ist alles komplett anders. Ich verstehe nicht einen Mucks. Alles ist anders. Das ist doch
Wahnsinn, ja.
Ja, oder? Also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, wie es ist.
Also ich kann dir so Beispiele geben, als wir hier waren, wir sind in Frankfurt gelandet, mit dem Zug sind wir dann nach Paderborn gefahren und dann habe ich zum ersten Mal Kühe gesehen, so richtig große schwarz-weiß, ich meine schwarz-weiß, solche kannte ich gar nicht, die kaum bewegen konnten, ja.
Ja.
Da in den Ländern, also waren die Kühe halt knochig und die konnten...
Mager.
Genau, ja.
Ja.
Dann auf einmal haben wir so Kirchenglocken gehört. Habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört.
Mhm.
War also wirklich so, ein kristallklarer Sound sozusagen. Und wir waren so viel Lärm gewöhnt, das hätte man sowas noch nie gehört. Und hier haben wir die Autos gar nicht gehört, ja, weil die so leise waren.
Also ich versuche es mir tatsächlich wirklich mit allen Sinnen gerade vorzustellen, weil ich ja im Fragebogen auch gefragt habe, wonach riecht deine Kindheit?
Mhm.
Es roch anders, es war ein anderer Sound, es sah anders aus, es hat sich anders angefühlt.
Es war so ein Grundlärmpegel da, ne? Also so richtig Noise. Und hier war es wirklich still. Also hier war alles still und meine jüngere Schwester und ich, wir haben gedacht, wir sind irgendwo auf einem anderen Planet oder so.
Ja.
Weil alles irgendwie leise war, die Leute, also die Straßen waren leerer, aus unserer Sicht jetzt, ne?
Mhm.
Die Leute waren diszipliniert, die Autos fuhren wirklich nach Regeln, ja.
Ja.
Also das war auf einmal richtig viel, viele unterschiedliche Impressionen und auch so Sachen wie Einkaufen und dann dass Dinge dann halt weggeschmissen werden, kannten wir eigentlich gar nicht.
Ja.
Wir haben ja alles recycelt, ne? Es wurde alles, so Flaschen und Papier und so weiter, es wurde ja nichts weggeschmissen. Und wir waren also ziemlich erstaunt damals. Und so ging das, also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang.
Mhm.
Allein das, da könnten wir jetzt stundenlang drüber mal reden. Ja, auch die ganzen Missverständnisse in der Schule, ja, also während der Zeit, wo ich versucht habe, die Sprache zu lernen, vieles einfach nicht verstanden. Ne?
Ja. Kannst du dich an das Gefühl erinnern, als du das erste Mal deinen deutschen Boden betreten hast und die ersten Impressionen hattest? Kannst du dich an das Gefühl erinnern?
Ja, das Gefühl war, hier sind wir irgendwie völlig irgendwo anders. Ne? Also,
fremd oder also weil ein Gefühl des sich Fremdfühlens oder des Staunens?
Des Staunens. Also ich bin einer, der wirklich nicht fremd fühlt, sondern des Staunens. Also ich war ziemlich mit großen Augen und der Flieger und wie das alles nach Regeln lief, ja. Und Schrauber und Anzeigen überall und so weiter. Also es war schon sehr viele neue Impressionen wirklich sehr erstaunlich, ja. Und das Lustigste war, das muss ich jetzt mal sagen, uns hat man beigebracht, als wir Kinder waren, dass Geister halt blass ausschauen, ne?
Okay.
Ich habe noch nie in meinem Leben weiße Menschen gesehen. Meine Schwester auch nicht. Und wir so, so viele Geister hier, ne?
Ach du liebe Güte, da kriegt man doch auf Schiss als Kind, oder?
Und dann,
wo sind wir denn gelandet? In der Geisterstadt.
Ja, und dann, die sind so groß und große Hände und man kann die Wehen sehen, ja.
Ach, ja.
Also es ist keine Stunde lang geworden. Also das war etwas seltsam, ja, für uns, weil wir waren ja. Also die Haut ist ja was Interessantes, ja, und wenn man das etwas nicht kennt, dann staunt man und man hat auch so eine gewisse Distanz dazu, bis man jemand dann berührt hat und denkt, oh, okay, das ist alles in okay, ne? Da ist nichts jetzt dabei. Ja.
Fühlt sich genauso an.
Ja.
Ja. Du erzählst das mit ganz viel Humor und mit einem Lachen.
Mhm.
Ist das deine Art, generell mit Dingen umzugehen, sie zu akzeptieren und vielleicht auch sie für dich positiv zu ziehen, sie auch mit einem Lachen zu betrachten, oder?
Ja, also ich finde die Welt einfach sehr, 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 wie soll man sagen, wundervoll. Ja, das ist ein Wunder überhaupt, dass wir überhaupt da sind und dass alles so ist, wie es ist, dass es überhaupt was da ist, halt nichts. Ne? Mhm. Und wo immer ich bin, da bin ich halt. Ne? Das Gefühl irgendwie, dass es jetzt irgendwie alles irgendwie sinnlos ist oder so, sowas habe ich eigentlich gar nicht. Sondern es ist erstaunlich, dass die Welt so vielfältig und so facettenreich ist. Und deswegen habe ich so eine Art kindliches, so surprising, ja. Also das ist irgendwie, oh wow, oh, was ist das jetzt wieder? Ne? Insofern, Humor, ist mit immer dabei. Ja, also bin selten jetzt niedergeschlagen vielleicht.
Ja, das klingt so ein bisschen, als würdest du Heimat in dir tragen, anstatt sie irgendwie festzumachen an einem Land, an einem Umstand.
Absolut, ja. Das ist genau so. Ich wurde auch relativ früh, auch während meiner Kindheit mit Meditation, oder mir wurde Meditation beigebracht, Thema, ohne jetzt in dem Alter zu wissen, was es jetzt genau ist. Und wenn man mit so etwas aufwächst, dann ist es was völlig Normales, ja, dass man so etwas macht wie Zähneputzen oder Abendessen. Und man ist dann automatisch irgendwie mit der Zeit geerdeter. Ja? Man fühlt einfach die Erde, den Himmel auch ganz anders. Es ist der gleiche Himmel überall, ja? Die gleiche Erde überall. Da geht man einfach mit all diesen Dingen ganz anders um, auf eine sehr intuitive Art und Weise, was mir alles nicht klar war. Also ich merkte dann in der Schule, dass das bei den anderen gar nicht der Fall war. Ne?
Dass sie unausgeglichener sind, dass sie angespannter sind als du vielleicht
genau,
auch?
Genau, und oder? Dann habe ich mal, es kam dann öfters zu Diskussionen und ich konnte das nicht verstehen. Und auf der anderen Seite konnten die anderen das nicht verstehen. Ja.
Und dass du so gelassen bist oder dass
genau.
du...
Und es war naheliegend für viele, einfach anzunehmen, ja, das muss aus einem anderen Kulturkreis kommen.
Die sind so.
Ja, die sind so, was eigentlich nicht stimmt. Ja.
Okay. Ja, okay. Ja.
Und deswegen, aber das, also für mich war das einfach was Neues, halt kennenzulernen und damit umzugehen. War jetzt nichts Einschneidendes, ja. Einfach neue Erfahrungen, die einfach dazu kamen mit der Zeit. Und was ich überhaupt nicht habe, ist ein Gefühl für eine Muttersprache, weil ich mit so vielen Sprachen relativ früh konfrontiert worden bin, dass ich, wenn ich jetzt nichts sage, dann ist bei mir wirklich still. Ne? Dann spricht jetzt nichts mehr im Kopf in irgendeine Sprache.
Ja, da ist komplett still?
Da ist komplett Ruhe. Ne?
Ja. Das ist ja ein Ding.
Und deswegen war ich so stolz, als ich Deutsch gelernt habe, okay, jetzt kann ich jetzt eine weitere Sprache. Aber das ist wirklich mühsam für mich, dann eine Sprache zu wählen und die anderen Sprachen, die im Hintergrund noch mit irgendwie sind, die zurückzuhalten, dass nur eine Sprache rauskommt, nicht drei oder vier gleichzeitig. Ne?
Aber da muss ich noch mal nachfragen. Ich hatte zum Beispiel mal 2 Jahre einen Freund in Amerika. Und immer wenn ich da war für ein paar Wochen, dann habe ich irgendwann auch angefangen, irgendwie in Englisch vielleicht ein bisschen zu denken zwischendurch mal. Aber normalerweise ist in meinem Kopf auf Deutsch immer richtig Halligalli. wirklich, immer Halligalli. Und du sagst, wenn du nicht sprichst, dann ist da Ruhe. Also das ist total abgefahren. Wie stelle ich mir das vor?
Weil man also relativ früh mit Meditation in Berührung gekommen ist oder war, lernt man einfach still zu sitzen. Ne? Das ist eigentlich Meditation, einfach still zu sitzen. Oder einfach zu gucken, ohne jetzt was zu benennen. Auch das kriegt man nicht als Anweisung, sondern man sitzt einfach. Ne? Und mit der Zeit wird es dann halt ruhiger. Ne? Da spricht dann halt nichts, sondern Man sieht die Dinge, wie sie kommen, bleiben und gehen. Auch die Sprache, wenn da ein Gedanke hochkommt, dann kommt sie, bleibt und geht. Und das sind alles Dinge, die halt kommen und gehen oder vergänglich sind. Und das, was wahrnimmt, das Bewusstsein, ja, das ist das, was wir eigentlich in erster Linie sind. Das ist das, was man halt hautnah erlebt. Ne? Mhm. Und in diesem Bewusstsein tauchen dann all diese Dinge dann auf, kommen, bleiben und gehen. Und wenn da nichts ist, dann ruht man im Bewusstsein. Einfach, ja. Das lässt sich nicht erklären.
Ich finde das so fantastisch. Ich habe es schon probiert mit Yoga, Anflügen von Meditation, will ich es nennen, progressiver Muskelentspannung, Tai Chi und so wirklich der Klassiker. Ich bin zu unruhig für alles und ich habe dafür nicht im Ansatz die Geduld. Dabei weiß ich, dass mir es unglaublich gut tun würde. Ich glaube, das ist wirklich so ein westliches Phänomen, ne? Dieses Bedürfnis nach, oh, ich möchte die Ruhe, aber ich krieg sie irgendwie nicht.
Und wenn du das beschreibst, man muss gar nicht darüber nachdenken, weil wir denken zu viel darüber nach und erwarten dann irgendwas.
Ja, total, ja, genau. Mhm.
Wenn man sich einfach klar macht, bevor ich dies oder jenes bin, also bevor ich Christina bin oder Raman bin oder bevor ich Ingenieur bin oder eine Radiomoderatorin, bin ich, Punkt. Ne? Mhm. Vorher bin ich erstmal, ne? Das Sein, das Seinsgefühl und das ist das Bewusstsein. Und alles andere sind Dinge, die dazu kommen. Aber in erster Linie, was wir immer überspringen, ist, dass ich bin. Ich bin, wir springen einfach zu dies oder jenes. Ne?
Ja.
Und das führt dazu, dass wir das selbstverständlich, was eigentlich in uns da ist, ja, auch wenn wir es nicht akzeptieren, ist es da, überspringen. Und denken dann aus einem anderen Zustand, jetzt muss ich da wieder zurück, aber ich muss eigentlich nirgendwo zurück. Ich bin bereits da. Wenn man das verinnerlicht hat, dann ruht man da auch, weil man ist das ja bereits. Da muss man ja nichts was Neues entdecken. Ne?
Also dieses Gefühl von, ich bin im Kopf, im Galopp, aber ich möchte eigentlich in den Trab, ist totaler Quatsch, weil ich bin ja im Trab und ich bin auch im Schritt.
Weil da muss man auch nicht drüber nachdenken, über Kopf oder Geist oder Körper. Das meinte ich vorhin. Ne?
Genau.
Das ist ja wieder, ich habe einen Körper oder ich habe einen Kopf. Aber vorher bin ich bereits da. Das ist das Grundgefühl oder das Grundbewusstsein. Und wenn man das also wirklich mit allen Sinnesorganen und allen seinen Sinn verstanden hat, dann fängt man dann da zu ruhen. Ist leicht hergesagt. Ne?
Ja, ich wollte es gerade sagen, also so wie du das sagst, ist das für mich vollkommen einleuchtend. Mhm. Ich wüsste nur nicht so richtig, wie.
Genau.
Wie. Ja.
Und ich habe früher immer angenommen, dass es bei jedem der Fall wäre.
Weil es für dich vollkommen natürlich war, weil du so aufgewachsen bist, weil es Teil deines Seins, deiner Routine, deines Lebens war.
Genau, und ich war sehr erstaunt und dann habe ich öfters mal mit meinen Eltern drüber gesprochen, auch von meiner Mutter. Und sie hat gesagt, ja, das musst du dann für dich behalten, ist schwierig für die meisten, weil das einfach vielleicht gar nicht das Grundgefühl ist. Und vielleicht sind die Leute dann irritiert, ne? Wenn man über sowas oder versucht, sowas zu erklären, weil es ist nicht erklärbar eigentlich. Ne? Weil wir das versuchen, in Worte zu fassen, dann ist es eigentlich nicht. Ne?
Dann ist es schon wieder weg.
Genau, weil
ja.
Also oder unsere Sprache, ja, Subjekt, Prädikat, Objekt, ne? Das ist ja unsere Sprache. Ich gehe dorthin. Und wir sind immer bei dem, wir überspringen den Ich-Teil und sind immer irgendwie über Prädikat dorthin. Ja?
Mhm.
Und diese Zerlegung der Erfahrung ist eigentlich zweischneidig.
Mhm.
Und wir glauben dann auch noch, dass das tatsächlich unsere Grunderfahrung ist. Dabei ist es nur ein sprachliches Korsett sozusagen, das sich drauf stülpelt. Ne?
Also sowas wie die Intellektualisierung des Gefühls.
Genau, ne? Und deswegen sind alle Sprachen für mich einfach, die sind einfach ein Stückchen weiter entfernt und nicht das Gefühl, dass ich dort zu Hause bin, sondern ich verwende das als Werkzeug vielleicht. Ne?
Als Instrument.
Ja, als Instrument, genau. Und deswegen fühle ich mich da, und deshalb ist es halt still dann.
Dann kann ich aber auch gut verstehen, warum du gesagt hast, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste,
genau.
Geht's mir gerade 10. Also das ist ja sowas wie, oder dass du keine Superkraft brauchst, weil ich mir das gerade so vorstelle, als wäre das wie so ein Topf mit Gold in dir drin.
Genau, da braucht man ja eigentlich nicht dazu, das ist alles da. Ne?
Wahnsinn.
Ja. Und wenn alles da ist, dann denkt man auch nicht über nach. Das heißt, die Frage, die stellt sich gar nicht, ob ich jetzt 1 oder 10 bin, sondern wenn du die Frage stellst, dann bin ich gezwungen, jetzt eine Antwort zu geben.
Ja.
Aber die stellt sich für mich dann gar nicht. Ne?
Krass. Also jetzt ist es gerade schade, dass wir uns nicht sehen können, weil ich sitze hier wirklich gerade an meinem Schreibtisch und gucke so in das Sonnenlicht und denke, irre, toll. Ja, also es ist für mich ganz weit weg.
Wie meinte ich mit dem Augenkontakt? Weil wenn man sowas versucht, nur in Sprache zu erklären, ist es schwierig. Beim einfach Anschauen kommt dieses Gefühl einfach rüber. Gar nicht so viel erklären. Das empfindet man dann sofort. Ne?
Ja. Also heißt in dem, dass du fühlst, wenn du mit jemandem jetzt in Kontakt bist, kannst du das auch wirklich durchs Gefühl weitergeben?
Genau, und deshalb meinte ich, also wenn das Höchste ist, wenn ich jemanden berühren kann.
Ramon, wir müssen uns wirklich dann nochmal treffen.
Das meinte ich damit.
Ja, okay, spannend. Super spannend. Und ich begreife, was du sagst. In dem Moment, wo man es zerredet und erklärt, verliert es sowas wie den Zauber. Ne?
Und
ist das für dich, entschuldige, wenn ich dich unterbreche.
Nein. Ja. Das Erstaunliche ist ja, dass wir jetzt so anfangen, ne? Ohne uns zu sehen. Das ist ja auch ein neues Gefühl. Ne?
Ja.
Aber das ist sehr steigerungsfähig.
Ja. Ist das für dich was Religiöses? Hat das
nein,
was mit Religion zu tun?
Nein, nicht.
Okay.
Gar nicht. Also ich manchmal sage ich einfach, dass ich in einem buddhistischen Land geboren bin. Also Burma ist buddhistisch.
Mhm.
Meine Vorfahren waren Hindus, ja, die kommen aus Indien. Meine Eltern und Großeltern sind muslimisch. Und ich bin in einem christlichen Land aufgewachsen. Damit ist für mich alles gleich. Ja,
also
absolut überall Gemeinsamkeiten, mehr Gemeinsamkeiten als getrennt.
Ja.
Also und insofern ist es absolut nicht. Also es wäre ja auch erstaunlich, wenn das nur religiös wäre. Das Grundgefühl ist bei jedem da. Ne?
Mhm. Aber es hätte ja sein können.
Mhm. Ja, klar.
Für mich schließt sich aber gerade total ein Kreis mit dir, denn ich bin auf dich gekommen für diesen Podcast und auch bei Twitter, weil ich eine ganz liebe Freundin gefragt habe, Mensch, du, bei Twitter, da ist so vieles negativ und es geht mir auf den Senkel. Ich brauche mal jemanden, der richtig positiv ist.
Mhm.
Und da hat sie dich empfohlen.
Ja.
Also es ist tatsächlich auch so, dass du es selbst bei Twitter, dieser Plattform, die ja nun auch durchaus auch Negatives hat, auch diese Ruhe auf andere ausübst. Ist das für dich ein Kompliment auch?
Ja, also ich bin ja auf Social Media zufällig gekommen. Also das ist jetzt sehr, sehr lange her. Ich habe eine Nichte, also meine zweite Schwester lebt in den USA, schon seit über 20 Jahren, und ich habe eine Nichte dort. Und sie hatte mir mal irgendwann mal, als sie irgendwie so 9 oder 10 war, gesagt, du musst für mich jeden Tag was schreiben, worüber ich nachdenken kann.
Oh, okay.
Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll das gehen? Sagt sie, ja, sie ist gerne im Facebook und da soll völlig einfach reingehen, mich einloggen und jeden Tag mal was schreiben. Mhm. Und so kam ich da rein. Und irgendwann hat sie mir gesagt, ja, Facebook ist uninteressant, ich bin jetzt in Twitter. Mhm. Und das war meine Zielgruppe, wenn du so willst. Das war meine Nichte. Mir war
ja, okay.
Und mit der Zeit sind dann halt Leute dazugekommen. Und ich poste da mittlerweile auch technologische Sachen. Ich pendle zwischen vielleicht Achtsamkeitsthemen, die mir einfach so kommen. Also ich setze mich nicht hin und überlege jetzt stundenlang oder so, sondern ich schreibe das einfach. Kriege halt Responses, dann freue ich mich drauf. Und wenn keine da sind, dann ist auch okay. Aber ich habe dann was weggeschickt. Ne? Und im Hinterkopf habe ich immer noch meine Nichte, an die ich immer jeden Tag was... Ja.
Aber die hast du wirklich so im Kopf, wenn du schreibst und denkst, liebe Nichte, das ist für dich. Mhm. Schön ist das.
Sie ist jetzt 22. Ne?
Okay, und, gar nicht mehr so klein.
Gar nicht mehr so klein. Und ich habe vorgestern mit dir mal über Hausparty haben wir gesprochen. Also Hausparty ist so eine App, ne, wo man also Familienmitglieder dann sehen kann. Alle kommen also in so ein Haus rein und sprechen dann miteinander. Da hat sie mich dann noch daran erinnert. Ne, und sagt sie, ja, und heute können wir viel anders debattieren über deine Themen. Jetzt früher musste ich dann alles sehr damit, wie soll man sagen, in mich reingesaugt und jetzt heute würde ich mit dir diskutieren. Ne?
Ja, ach schön, toll. Raman, du hast im Fragebogen gesagt, die größte Herausforderung in meinem Leben ist, Menschen zu verstehen, sie richtig wahrzunehmen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein bisschen konträr steht zu dem, was du gerade erzählt hast, war eigentlich gar nicht, aber vielleicht kannst du mir ein bisschen beschreiben, was daran für dich herausfordernd ist.
Ja, also in der Regel, also wenn man jemanden kennenlernt oder mit Freunden zusammen ist, dann hat jeder ja irgendwie, also man kommt dann irgendwann mal auf Themen, die etwas tiefer liegen. Ja, also und jeder hat irgendwie was, wo er dann leidet. Ja, der eine, einer will einen Beruf haben, was er nicht ausübt oder der andere und so weiter und so fort. Und man kommt immer wieder auf solche Themen und ich versuche dann irgendwie im Gespräch das auch etwas tiefer legen, hinzudeuten, was die meisten nicht wollen. Die wollen nur das Problem erstmal adressiert haben. Ne?
Loswerden.
Und das dauert immer sehr, sehr lange, bis man, und das meinte ich damit, dass man das nicht gerne zugibt, obwohl...
Bis man an den Kern kommt, oder also den Kern...
Jeder geht ja nachts ins Bett, ja, und irgendwie hat man den Eindruck, da ist noch was, ne? Da ist ein Rest, ja, das ist doch nicht alles, ne? Und dahin zu kommen, dauert es sehr lange, bis man sich auch selber das eingesteht, dass eigentlich das Problem gar nicht ist. Irgendwie beruflich oder Partnerschaft oder was auch immer ist, sondern es ist tiefer liegend. Ja, es ist bei Ebenen. Und das meinte ich, das richtig zu verstehen und auch rüberzubringen und auch entsprechend so richtig offen damit umzugehen, das ist schwierig oft.
Also es fällt dir schwer, den Kern der anderen zu sehen oder deinen eigenen Kern zu offenbaren und...
Ja, also das, was ich bei dir jetzt vorhin mit dem Grundgefühl habe, versuche irgendwas rüberzubringen, ne? Dieses Grundgefühl des Seins. Und das assoziieren die meisten gar nicht jetzt mit den anderen Problemen, sondern die meisten sagen, ja, das ist ja dann Meditation, dann werde ich halt entspannter. Ne? Aber ich habe jetzt das konkrete Problem da, ne?
Ah, okay.
Mhm. Und eigentlich hat das meiste oder fast alles damit zu tun, dass ich den Teil überspringe immer wieder und immer so Micromanaging mache, ne? Also kleinere Sachen zu lösen. Dabei blutet es immer noch innen drin und tue dann immer wieder Bandagen drauf. Das meinte ich, ja, dass da hinzukommen, dass man dann wirklich offen ist auch nicht das richtige Wort, sondern dass das gesehen wird, ja. Und zwar nicht, weil ich das sage, sondern man kann sich ja bei sich selbst mal gucken, ne?
Gut, wobei man vielleicht auch sagen muss, es fällt ja nun auch wirklich nicht jedem leicht, in seinen privaten Keller zu gehen, um da zu suchen nach dem, was da liegt. Und das kann schmerzhaft sein und das kann erkenntnisreich sein.
Ich bin voll bei dir, ja.
Und das zu erwarten vom Gegenüber ist wahrscheinlich auch einfach vielleicht ein bisschen viel, ne? Also hast du das Gefühl, dass du dein Gegenüber da vielleicht auch ein bisschen überforderst dann?
Absolut, absolut. Aber es geht ja meistens um ein konkretes Problem zu lösen. Und dann sind wir auch dabei. Und dann kann man auch überreden reden und so weiter. Aber der nächste Schritt, dass es eigentlich noch weiter zurückliegt, da sind viele nicht bereit. Das dauert immer sehr, sehr lange. Aber man kommt dann langsam mit der Zeit dahin. Es ist jetzt nicht so, dass man absolut nicht dahin kommt, sondern man will erstmal das eine erstmal lösen, ganz schnell machen. Mhm. Und das meinte ich vorhin damit. Und wenn es mir gelingt, die wirklich so zu berühren, ja, von sich aus dann entdecken, weil ich kann ja eigentlich nichts geben, sondern ich zeige nur etwas, was man bei sich selbst entdecken kann. Man kann ja nur eine Tür zeigen, aber man muss durch die Tür dann selbst gehen, ne? Das ist nur ein Anstoß vielleicht. Und dann freue ich mich sehr, also wenn das dann passiert.
Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass wenn Freunde vielleicht sich einfach nur mal ausmehren wollen und einfach nur ein bisschen erzählen wollen und dass es dann halt manchmal auch einfach zu viel sein kann. Nee, und du vielleicht dann auch den Eindruck erweckst, auch Mann, der ruht, der immer zu ruht, der in sich, das ist ja furchtbar. Ja. Also, was würdest du denjenigen oder derjenigen entgegnen, wenn sie sagen, oh Mann, immer ruhst du in dir?
Das glaube ich sehr oft so, das kriege ich, aber in einer sehr, liebevollen Art.
Ja, das war jetzt auch mit einer liebevollen Betonung dabei. Ja. Ne?
Und, ja. Also meistens, was ich dann mache, ist, ein paar Übungen zu geben, so Atemübungen vielleicht, oder der eine joggt lieber, dann, also es gibt ja sehr unterschiedliche Art und Weise, wie man damit rumgehen kann. Ne? Mhm. Wenn man so sagt, okay, dann du bist so ein Jogger-Typ, wie wär's, wenn du dann regelmäßig anfängst, jetzt mal zu laufen? Ne?
Mhm. Ja.
Und, der eine ist ein Astronom oder guckt sich gerne Sterne an. Und da sind die meisten dann sehr empfänglich, ne? Weil die wollen ja meistens so ein Rezept haben, erstmal zum Einsteigen. Und das klappt meistens sehr gut.
Das klingt aber auch so ein bisschen so, als würdest du das als deine Aufgabe verstehen, zu helfen. Ist das so ein bisschen?
Das ergibt sich immer im Gespräch oder im... Das ergibt sich einfach. Als Aufgabe sehe ich das nicht, sondern je nachdem, was in dieser Situation passiert, ja, da muss ich mich um die Situation kümmern. Das ist alles, ne? Wenn das dann aufploppt, dann ist das Thema, ne? Und wenn es dann nicht aufploppt, dann ist es das nicht das Thema, ne? Weil ich fange von mir aus sowas nie an.
Ja, okay.
Das mache ich eigentlich gar nicht, sondern wenn ein Impuls von außen kommt. Und meistens ist es wirklich so bei Freunden oder Bekannten, dass da irgendwas ist, was einem wurmt. Ne? Und so kommt das so ein Gespräch dann halt zustande. Mhm. Ansonsten halt nicht. Ne? Sonst geht man halt einen Kaffee trinken zusammen oder so und redet über ganz andere Dinge.
Ja.
Aber wenn das kommt, dann bin ich natürlich sofort mit offenen Armen da.
Ja. Heißt, es tut dir dann auch schon ein bisschen gut, wenn du es weitergeben kannst.
Ja, genau.
Ja. Du, Kinder hast du nicht, ne?
Nein, ich habe keine Kinder. Ich bin Single und war in meinem Beruf sehr, sehr eingespannt und habe viele Bücher geschrieben, habe viele unterschiedliche Interessen. Und das hat sich eigentlich nicht ergeben. Ich bin also weder abgeneigt noch gar nicht, sondern ich habe auch Kinder unterrichtet. Kinder 6 Jahre lang am Wochenende. Mag Kinder auch sehr, aber das hat sich nicht so ergeben. Wobei ich auch jetzt kein Druck bei mir empfunden habe, dass ich da was unternehmen muss, sondern es ist einfach so gewesen. Nein, ich habe keine Kinder. Ja.
Alles gut. Dein Beruf ist dir sehr wichtig, ne? Also du hast es eben ja auch schon mal erwähnt, in dem Moment, als du nach Deutschland kamst und viele Dinge, die für dich vollkommen neu und bestaunenswert waren, die waren da auf einmal selbstverständlich und du wolltest das auch weiter vorantreiben. Habe ich das richtig verstanden? Genau, oder das unterstützen? Genau. Wie war da der Move?
Ja, also ich bin nach der Schule, also dann hatte ich die Sprachen mal durch.
Da hatte ich die Sprache durch. Das ist ja auch eine interessante Formulierung. Ja,
okay. Ja, das war so, ich war ja auf der Hauptschule und dann habe ich nach der 10. Klasse gewechselt und zwar auf einem Gymnasium, das war ein Mädchengymnasium in Paderborn, Pelizius-Gymnasium. Und da waren halt die naturwissenschaftlichen Fächer halt nicht so gefragt, ne? Also die Leistungskurse und so weiter, die kamen halt nicht so zustande, weil die meisten das nicht wollten. Und ich hatte mich auch immer, also ich hab die Welt ja aus einer spirituellen Seite immer gesehen, aber auch aus einer sehr rationalen Seite, aus der naturwissenschaftlichen Seite, ja. Und wollte ich immer im Einklang bringen, ja, warum ist da so ein Bruch immer drin? Und das gab es leider auf dem Gymnasium weniger, ne? Waren also hier Sprachen und Pädagogik und Sozialwissenschaften als Themen. Und danach habe ich halt Elektrotechnik studiert. Das war ein Bruch, ne? Für die meisten, weil die meisten angenommen haben, dass ich vielleicht Philosophie oder sowas studiere. Aber es war mir immer noch ein Anliegen, das andere in die Hand zu nehmen. Und so habe ich Elektrotechnik studiert und das fing dann wieder von vorne an. Ne? Da waren natürlich sehr viele Lücken da. Das hat mir nicht durchgenommen. Deshalb meinte ich, die Sprachen hatte ich dann durch.
Ja, okay.
Dann hatte ich wieder was völlig was Neues, mit sehr vielen Lücken. Elektrotechnik als Kompromiss zwischen Physik, Mathematik und so weiter. Ich wollte das ja anwenden und Elektrotechnik kann man gut anwenden. Es ist was Anwendungsbezogenes als jetzt die reine Wissenschaft, weil da kann man wenig zurückgeben. Geht man also mehr in die Grundlagenforschung und deswegen habe ich Elektrotechnik, also als Ingenieurwissenschaften mal angepeilt. Ne? Und war also sehr, sehr aktiv in meinem Beruf, habe das alles erreicht, was man so erreichen kann, jetzt rein karrieremäßig, obwohl das mir eigentlich das stand gar nicht im Vordergrund. Habe aber auch nebenbei sehr viel Entwicklungshilfe gemacht, parallel dazu. Habe die Länder auch besucht und ab und zu mal auch so Städte, wo ich dann meine Kindheit verbracht habe, nochmal angeschaut.
Wie was waren das für Momente, als du als erwachsener Mann mit den Erfahrungen und den Dingen, die du erlernt hast und erlebt hast, dann nochmal in den Städten gestanden hast?
Also das Erste, was ich zu hören gekriegt habe, war, du siehst so aus wie wir, aber irgendwie redest du irgendwie anders oder du schaust öfters auf die Uhr
oder ach echt?
Gehst ja. zu schnell. Ja. Also da war mir dann klar, okay, da ist also einiges dann passiert. Also anders konditioniert. Und auch die Sprache, manchmal war mein Denken halt etwas deutsch, obwohl ich die Sprachen eigentlich kann. Und habe mich einfach nicht blumig ausgedruckt, sondern sehr geradeaus wie ein Deutscher. Aber das Grunderlebnis war so, als ob die Zeit dort stehen geblieben ist. Ne? Das war das Gefühl. Also die Häuser sahen irgendwie so aus wie in meiner Kindheit aus. Auch die Menschen waren, also da kam das alles auf einmal hoch. Ja, die Gerüche, die Namen, ja, der unterschiedliche Gewürze und so weiter und so fort. Auf einmal war das da, ne? Also richtig. Und auch wie arm die Leute sind, wie zufrieden die eigentlich sind mit dem, was sie haben. Also das war schon sehr, sehr intensiv. Ja.
Gab es dann auch ein Gefühl dann dazu?
Ja. Ich habe also beim ersten Mal, als ich in Pakistan mal war, da habe ich im Krankenhaus Entwicklungshilfe gemacht, einen Monat, habe unser Urlaub genommen von meiner Arbeit, 4 Wochen, und habe alles dort weiter verschenkt, also meine Klamotten und so weiter, als ich zurückkam. Mhm. Weil ich, es war einfach unglaublich, ich konnte es einfach nicht sehen. Ne? Also weil jeder war, also jeder kämpfte irgendwie, ja, um zu überleben. Und das hatte ich alles irgendwie vergessen gehabt hier, ne? Mhm. Eine Zeit, und es kam alles sehr intensiv hoch. Und da war ich auch ziemlich erschöpft danach, nach den 4 Wochen. Ja. Nicht nur jetzt Entwicklungshilfe, sondern auch die ganzen Erlebnisse. Aber das möchte ich nicht missen. Ne? Das war ganz wichtig für mich, mich wieder zu kalibrieren. Und zu sehen, wie die Welt ist, überall, und wie glücklich wir uns eigentlich fühlen müssen, wenn wir alles haben, ja? Wo viele Dinge einfach nicht selbstverständlich ist dort. Ne? Jetzt haben wir gar nicht über Corona geredet, jetzt kam irgendwie.
Ich bin dankbar für jeden Moment, wo wir nicht über Corona reden, weil mein beruflicher Alltag momentan aus Corona besteht.
Ich kam mir gerade hoch, als ich jetzt die Bilder im Kopf hatte.
Ja.
Mit der Epidemien und
ja.
Das kam jetzt gerade plötzlich mal so hoch.
Ja.
Und dann eingefallen, da war doch noch was hier.
Naja, aber es sollte jetzt ja auch erstmal um dich als Person gehen. Und natürlich bist du als Person auch in dieser ganz speziellen Situation jetzt aktuell. Und du hast ja auch eben gesagt, ne, diese Corona-Situation macht dich traurig, die macht dich nachdenklich. Ja. Was passiert da in dir?
Ja, also als Naturwissenschaftler, klar, man sieht die Welt anders. Aber wenn ich jetzt rein spirituell jetzt die andere Brille aufsetze, dann ist es für mich, ohne jetzt groß, dass ich darüber Theorien hier oder theoretisiere. Also die Natur schlägt zurück. Ne? Also wir haben zu viel reingefuscht. Ja? Überall. Mhm. Wälder kaputt gemacht und so weiter. Und die Natur, die kommt jetzt zurück, sperrt uns ein, macht weiter, ja, also wir sehen ja im Frühling, ja, da ist ja draußen nichts irgendwie anders, sondern alles geht weiter, nur wir sind jetzt eingesperrt und dürfen uns alle mal erstmal besinnen, ne? Und mal drüber nachdenken und mit uns mal beschäftigen und überlegen, was ist denn jetzt passiert, und viele Dinge, die wir einfach gemacht haben, zu überdenken. Ne? Mhm. Also jetzt rein jetzt von der spirituellen Seite.
Ja. Würdest du dir wünschen, jetzt gerade in diesen Tagen wird ja schon wieder, werden die ersten Forderungen laut, man möge doch bitte lockern und die Wirtschaft etc. Also es fühlt sich gerade für mich nicht so an, als würden sich Menschen besinnen. Würdest du dir wünschen, dass wir zur Besinnung kommen?
Ja, absolut. Also ich hoffe sehr, dass wir diese Situation eigentlich eher als einen Segen sehen, dass wir, obwohl das sehr hart klingt, wir einfach mal einen auf den Kopf bekommen haben. Ja, also weil die normalen kleineren Schläge, die hätten uns nicht viel genutzt. Und deshalb kam was Größeres, und zwar nicht nur beschränkt auf einem Land, sondern weltweit. Man sagt ja auch, die Wunde ist die Stelle, wo das Licht reinkommt, ja. Mhm. Und jetzt ist der Mensch halt verwundet, ne? Und es ist die Chance, dass da Licht reinkommen kann, wenn wir offen sind. Mhm. Und wenn wir nur eine Bandage drauf tun und dann einfach mal weitermachen, dann haben wir wenig dazu gelernt, ne? Mhm. Und ich hoffe sehr, dass das Ganze resettet in irgendeiner Art und Weise, wirtschaftlich, auch in unserer Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen und auch mit unseren Mitmenschen, dass wir einfach mal wieder mal zu sich kommen. Und da sind wir wieder beim Thema, ne, das Grundgefühl des Seins, dass wir das uns mal wieder kalibrieren, was wir eigentlich sind und welche Verantwortung wir haben. Und wir sind ein Teil der Natur und müssen mit der Natur kooperieren, in uns einfinden oder mit der Natur leben und nicht versuchen, die Natur zu beherrschen, weil das können wir sowieso nicht, auch wenn wir uns einbilden. Das ist das Resultat, was wir gerade sehen, ne? Wenn man da nicht achtsam damit umgeht. Insofern hoffe ich natürlich sehr, auch wenn nicht alle vielleicht, aber vielleicht die Mehrheit irgendwie zur Besinnung kommt. Das wäre ein ganz großes Geschenk.
Das wäre es. Das wäre es. Und weißt du, was ich mir noch wünschen würde? Wenn das mal irgendwann vorbei sein sollte, möchte ich dich auf jeden Fall noch mal in echt jetzt treffen.
Ja, ich auch.
Ja. Wollen wir das verabreden?
Ja, das machen wir garantiert, natürlich.
Super. Ramon, ich danke dir sehr für deine Einblicke. Das hat mich sehr berührt.
Ja, ich fand das Gespräch ganz toll.
Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
Danke auch, Christina.